Leute, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Suchtpotenzial. Wow, bist du aufgeregt, Julia?
Ich bin total nervös. Ich habe noch nie einen Podcast selber gemacht. Ich war eingeladen, aber selber machen ist ja immer was anderes, ne?
Es ist natürlich, die Latte hängt jetzt sehr hoch. Suchtpotenzial ist ja eine legendäre Band.
Ja, schon sehr, gehört, ja.
Müssen wir auch eigentlich gar nicht erklären.
Braucht man gar nicht viel zu sagen. Also vielleicht für Menschen, die uns noch nie gesehen haben, was machen wir eigentlich? Wer sind wir? Ariane, wer bist du? Ich möchte das gerne mal wissen. Wer bist du und was fühlst du tief in dir drin? Welche Farbe hat dein Gefühl? Möchte ich schon auch wissen.
Mein Gefühl ist tief schwarz, okay. Immer. Ich bin Ariane, ja, ich bin adlig. Ariane von Suchtpotenzial werde ich heute genannt.
Das oft. Beeindruckt mich.
Und wir als Band haben eigentlich fast alles schon erreicht. Das ist auch gut so, denn im Moment können wir ja nicht viel auftreten. Aber ich meine, wir hatten wirklich also Auftritte in Böhl-Egelheim. Wir waren in Gaggenau mehrfach. Wir hatten Sürewald-Eiterhagen gerockt.
Die großen Städte haben wir schon runtergerockt, muss man sagen.
Wir haben mehrere hundert Klicks auf verschiedenen Plattformen von unseren Songs. Und da denke ich mal, da können wir schon sagen,
da kann man dran anknüpfen, da kann man dran arbeiten. Da geht's steil bergauf, würde ich sagen.
Wir haben den Alkopop erfunden, vergiss das nicht
mehr. Ja, stimmt, Musik von Betrunkenen für Betrunkene.
Schon vor Jahren.
Wir waren da ganz vorne mit dabei, als diese Musikrichtung noch wirklich keiner kannte. Nee. Da haben wir das schon gemacht. Also wir waren wirklich eigentlich so, wir waren nicht im Mainstream angesiedelt.
Es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist halt einfach so. Man muss halt die Fakten aufzählen. Und ich denke mal, klar, also so die Kleinkunstpreise, die haben wir also, kiloschwere Preise. Also
ja, die, aus die Messing, haben, aus Beton, aus allem.
Das also, Regal bricht bald durch.
Ja, mein Gästeklo ist voll.
Unglaublich viele. Und nö, da muss man auch sagen, für die Leute, die jetzt durch den Podcast hören und uns noch nicht so gut kennen, also ich bin Ariane und lebe in Ulm. Mir gegenüber sitzt Julia Gammes-Martin, diese charmante junge Frau. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Ja, du, ich lebe in Berlin und das auch schon eigentlich immer und komme hier nicht so richtig raus. Ich habe es oft versucht. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich wollte wirklich raus aus diesem Loch hier. Ich wollte wirklich mal was erleben. Mhm. Aber das ist nicht so einfach, ne? Wenn man erstmal in so einem Ding drin ist. Das ist echt schwer, dann da wieder rauszukommen.
Aber ich habe dich ja auch schon öfter mal nach Ulm geholt, dass du auch mal...
Ich bin dir da auch sehr dankbar für. Ey, ganz ehrlich. Ich hab wirklich nicht viel gesehen von der Welt, aber Ulm war ganz oben mit dabei, muss ich sagen.
Ja, Ulm ist underrated, würde ich sagen noch.
Und ja, auf jeden Fall.
Für uns immer noch ein Top-Spot, wo wir auch...
ein Hotspot.
Mittlerweile auch ein Hotspot. Und wir beide machen Musik. Jetzt ist natürlich gerade Lockdown 2 angesagt. Also,
Lockdown
wie findest
2,
du die zweite Episode?
Ja, das Update. Ich muss auch sagen, das Update von Lockdown gefällt mir richtig gut. Da sind ein paar richtig coole Features mit dazugekommen.
Lockdown 2?
Das andere war ja schon ein bisschen veraltet, muss man ja sagen. Da hatten aber auch die Macher vom ersten Lockdown hatten noch nicht so richtig den Plan. Und jetzt beim Lockdown 2 habe ich richtig das Gefühl, dass da ist wichtig, was dazugekommen. Also,
das ist cool, weil auch Covid-19 ist auch ein bisschen durch Covid-20 jetzt. Und ich freue mich auf Covid-21 dann auch schon. Ja. Ich denke mal, Lockdown 2 ist jetzt auf jeden Fall für uns eine Gelegenheit, Podcast zu machen. Das ist schon mal gut.
Mensch, da haben wir nicht mit gerechnet. Nee. Also das war auch so eine Sache, die haben wir eigentlich immer abgelehnt. Nee. Und jetzt, na gut, was soll man machen? Ja. Ich meine, jetzt hängen wir hier halt in meinem Bierzimmer rum und quatschen.
Bierzimmer, der eine oder andere denkt, was ist das? Aber das ist tatsächlich die korrekte Bezeichnung für ein Zimmer in Julias Wohnung. Hier in einem schönen Berlin-Tempelhof. Ein Bierzimmer, ihr müsst euch das so vorstellen, eigentlich ein Raum, der auf Biergenuss ausgelegt ist mit Kühlschrank, schönen Bierkisten, schöne Ecken, ist alles da.
Wir haben aber auch Schnaps. Das will ich jetzt mal nicht
in
so
unterspielen.
Ja, genau, aber ist auch Schnaps anwesend und auch viel und unterschiedliche Sachen. Also wir haben hier von Mezcal über Gin, über was haben wir hier noch? Amaretto, wir haben alles da. Also fehlt an nichts. Wir sind hier gut.
Und es ist ja auch ein Proberaum, ne? Ob Weinprobe oder auch Bandprobe. Wir haben hier ein Piano stehen und können alles hier immer proben. Und deswegen fühlen wir uns hier sehr wohl. Da können wir mal ein bisschen quatschen. Und deswegen gleich mal die Frage an euch Leute da draußen. Freut ihr euch jetzt über so einen Podcast? Habt ihr da Bock? Und wenn ihr natürlich Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, dann schreibt uns gerne. Da könnte man uns eine E-Mail schreiben, ne? suchtpotenzial@gmail und so weiter.
Suchtpotenzial.music@gmail.com, glaube ich, ist das Richtige. Genau. Und da könnt ihr uns gerne schreiben.
Instagram, Facebook, Twitter, wir sind überall. Da kann man uns gerne feedbacken. Also wir wollen das jetzt mal starten. Wir legen einfach mal los und haben natürlich ein bisschen was vorbereitet. Mal zu unserem heutigen Tagesablauf müssen wir sagen. Wir waren ja nicht untätig. Viele im Lockdown hängen rum. Wir haben heute schon richtig viel gearbeitet.
Ja, viele denken, dass wir faul wären, aber das sind wir nicht, definitiv. Wir waren heute schon bei einer Fernsehaufzeichnung von Dreisat. Wir waren beim Satire-Battle mit Ariane Alter als Moderatorin und haben viele tolle Kollegen wieder mal getroffen nach langer Zeit, muss man ja sagen. Das ist ja auch nicht die alltägliche Situation gerade, dass man mal wieder ein paar andere Menschen trifft.
Wobei man die halt oft gar nicht erkennt, ne? Mundschutz, Abstand, dann redest du halt 30 Minuten und merkst, ach guck mal, jetzt war ja der Timo Wopp die ganze Zeit.
Ist auch unangenehm, ehrlich
gesagt. So, dann, ach du bist's. Nee, wir haben, muss man sagen, mit uns gebettelt gegen Katie Freudenschuss. Mhm. Aber wir haben nicht richtig, wir sind ja Mädels, wir sind kuschelig, wir haben dann schön zusammengesungen, dreistimmiger Blockgesang. Wirklich schön, das könnt ihr euch dann irgendwann auch mal reinziehen.
Im Dezember, glaube ich, irgendwie, Weihnachten rum irgendwie.
In der Sendung waren noch Timo Wopp und Chin Meyer, die haben sich auch sehr lustig gebettelt. Es gab noch Talk, also das könnt ihr euch dann irgendwann mal reinziehen. Und ich muss ja sagen, für mich ich bin ein bisschen sentimental geworden. Das war nämlich heute wieder mal im Tempodrom die Aufzeichnung. Und Julia, weißt du noch, was vor einem Jahr etwa im Tempodrom war? Was für ein legendärer Abend.
Oh mein Gott, es war, also letztes Jahr im Tempodrom gab es die Sendung oder beziehungsweise die Veranstaltung 100. Schläferz-Sendung mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben einen großartigen Abend gehabt. Wir haben an dem Abend gleichzeitig ja noch im BKA-Theater gespielt, wenn du dich erinnerst, und sind dann rübergejumpt ins Tempodrom.
Das war verrückt.
Haben da dann auch noch einen Song gespielt, beziehungsweise mehrere. Also es war ein fleißiges Hin und Her. Genau, wir haben erst im Tempodrom gespielt, sind dann rüber ins BKA und dann zur Aftershow-Party. Natürlich, wir lassen doch keine Aftershow-Party.
Auf dem Dancefloor.
Das war der Hammer. Also da haben Knicki und Kröder haben aufgelegt, wir haben gedanced, wir haben mit fucking Bela B. haben wir im Backstage gesessen und Pizza gegessen. Es war ein Traum.
Pizza essen mit Bela B.
Ja,
und
das ist,
Also ich glaube auch ganz ehrlich, dass man an einem Tag nicht mehr erleben kann. Es ist vielleicht auch der, wenn ich zurückblicke, mein Leben ist ja schon sehr lang. Ich habe sehr viel erlebt, so die ganzen Kriege.
Du bist ja auch schon
sehr
alt, ja.
Sehr alt. Muss ich sagen, dieser Tag im September 2019 in Berlin, oder war es Oktober? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht mehr.
Es war so legendär. Schon alleine im Backstage erst nicht nur Christian Steifen. Was für ein Held. Tolle Lieder.
Helmut Zerlett war auch dabei.
Helmut Zerlett, der Hammond-Player. Dann Kalkofe, Rütten, alle sind da und dann schön quatschen im Backstage mit Bela B. Hat mich schon beflügelt.
Das hat mich auch beeindruckt, weil du bist ja immer ein bisschen starstruck in manchen Situationen. Nicht so cool, sage ich jetzt mal.
Ja, das.
Und da habe ich dann zu Ariane gesagt vorab, bitte, wenn wir Bela B. treffen, dann bleib, keep cool. So, stay cool.
Julia?
Und Ariane, ich bin super stolz auf dich gewesen.
Danke.
Weil du hast es einfach extrem gerockt. Also es war, ich war super, also ich habe Bela ja schon vorher auch getroffen und
ja,
so.
Ja, du hängst immer mit ihm ab und so. Ne?
Nein, nicht immer, aber wir haben uns schon getroffen und wir kannten uns schon und ich war auch sehr froh, dass er mich erkannt hat. Aber das beiseite, du hast wirklich...
Du warst so souverän,
Ariane. Danke. Ich war wirklich beeindruckt.
Julia, ich möchte aber sagen, das kam nicht aus dem Nichts. Ich habe mich vorbereitet.
Okay.
Ich wusste, das kommt zu diesem Zusammentreffen und ich habe richtig geübt. Vor dem Spiegel, ich habe so ein auch Bela B. ausgedruckt als Foto, mir hingehängt und habe mehrfach geübt, versucht, meinen Puls dann runterzubringen. Immer wieder, dass ich gesagt habe, ich gehe dahin, hey Bela, was geht? Nichts Dummes sagen, einfach mal... Und dann möchte ich kurz die Situation schildern. Die
war großartig. Bitte,
die war so, erzähl's. Es war die Maske. Und in der Maske saß Knicki Knacki und hat sich gerade schminken lassen. Und dann hat sich da so eine gewisse Schlange gebildet, wer als nächstes drankommt. Und ich habe mich angestellt und eben locker mit Knicki Knacki, guter Freund, liebe Grüße, gequatscht. Und dann sehe ich, wie sich neben mir eben Bela B. anstellt. Und ich denke mir, okay, jetzt bau keinen Scheiß. Versucht,
Mind Control, ich hab's aus der Ferne gesehen. Ich war
Meditation,
auch, ja.
Puls runterbringen. Drehe mich so super locker zu ihm rüber, als wäre nichts Besonderes dabei. Und er schaut mich an. Und jetzt halte ich fest, Julia.
Ja.
Er sagt zu mir, hey, du bist doch von Suchtpotenzial. Das ist kein Witz. Und dann sage ich, ja, hast du auch eine Band?
Ja, so. Das war Bam. Warte mal.
Hast du auch eine Band?
An dieser Stelle bitte ein imaginärer Mic-Drop, weil Ariane so cool reagiert hat. Ich war so beeindruckt.
Warst stolz auch ein bisschen?
Ich war ein bisschen stolz, weil und normalerweise...
Was hat Ariane Bela geantwortet, sagen, Julia? Er hat Nein gesagt.
Ja, er hat Nein gesagt.
Nee, keine Band.
Nee, keine Ahnung.
So. Nee, es war aber ja. Und dann haben wir locker geredet, auch mit Knicki Knacki. Und dann war das irgendwie das Eis gebrochen. Und ich war einfach entspannt. Und ich dachte mir, ich kann das. Ich kann locker mit einem Rockstar reden. Wow, so the sky is no limit. Ich bin befreit. Dann war es auch total entspannt. Wir haben ja dann da gespielt, sind dann weggerannt. So mussten mit dem Taxi wieder zurückkommen. Und Julia... Dann gab es ja noch ein schönes Erlebnis.
Der Taxifahrer, ne?
Nee, nicht nur der Taxi. Oh, gut, das war auch krass.
Der Taxifahrer war auch krass. Da saßen wir im Taxi vom BKA zum Tempodrom und der Taxifahrer guckt nach hinten und wir saßen mit einer Freundin, mit der Jessie saßen wir hinten, oder? Mit der
die Olga
Eule. War dabei. Eule. Also ja, Olga war dabei, aber auch Eule. Also ehemals Eule, wenn euch das ein Begriff ist. Hier Berlin Tag und Nacht. Jessie, total tolle Sängerin, die saß mit uns hinten drin. Und dann schaute dieser Taxifahrer hinten in den Rückspiegel und sagte, ich kenne euch doch. Ihr seid doch hier, ihr macht doch so Musik mit witzig und so. Und dann sagte er halt zu Jessie, aber du hast irgendwas mit deinen Haaren gemacht. Und sie hatte halt so kurze grüne Haare. Und hat er euch halt verwechselt oder uns, keine Ahnung. Und dann, genau. Das war auch ein krasser Moment.
Er dachte,
Moment.
Sie ist ich so.
Genau.
Und sie hatte so kurze grüne Haare, voll die Piercings, tätowiert ohne Ende. Sieht halt überhaupt gar nicht aus wie ich. Und der Mann dachte auch, wow, die Frau hat sich stark verändert.
Und gut. Der ist Taxifahrer und auch Bassist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und spielt in so verschiedenen Bands in Berlin. Und meinte dann, dass er ein großer Fan ist von uns. Und das war für uns auch ein ganz besonderer Moment. Man muss ja sagen, wir haben das nicht oft. Und deswegen erzählen wir das gerade. Überhaupt nicht arrogant, sondern eher... total dankbar, weil das sind so Momente, da geilen wir uns jahrelang dran.
Klar, wenn der Taxifahrer dich erkennt, dann hast du es geschafft.
Dann hast du es geschafft.
Und dann, muss man sagen, genau, dann sind wir dahin und haben die Aftershow-Party gecrashed und sind da so rumgeirrt. Wir hatten ja noch viele Freunde da, die waren auf dem Dancefloor verteilt. Und dann sind wir doch kurz ins Backstage, ich glaube, um die Gitarre wegzubringen oder so, und kamen in diesen roten, gemütlichen Lounge-Raum rein. Und Julia, wer saß da?
Bela B. saß da.
Und was hat er gemacht?
Pizza gegessen.
Und was hat er dann zu uns gesagt?
Schön, dass ihr da seid.
Und als nächstes?
Weiß ich nicht mehr.
Hat er uns seine Pizza angeboten. Er hat gesagt, wollt ihr auch
besonders
was?
Besonders für dich.
Nein, und dann, und ich war davon ganz überfordert. Julia mit ihrer entspannten Art sofort, ja klar, da hat sich dazu gesetzt. Einfach zack, er so gibt uns. Dann dachte ich mir, jetzt teilt... So wie Jesus damals.
Jesus, ja, Bela
das
ist
Brot.
Jesus.
Auch. Er hat mit uns die Pizza geteilt. Das war eine ziemlich mittelmäßige Pizza, aber selten hat mir eine Pizza im Leben so gut geschmeckt.
Untenrum, ne? Untenrum hat die richtig gut geschmeckt.
Nach diese ganzen
da ging der Uterus auf.
Nach Soundcheck, nach Shows, nach dem kompletten. Und dann gab er uns Pizza, er gab uns Nahrung, er hatte uns gefüttert.
Ja, er hat sich gekümmert.
Und dann waren ja auch, klar, Kalkofe, die waren ja alle da, das war einfach ein super entspannter
Aber du hattest nur noch Augen
Abend.
Für Bela B.
Nee, und ich dachte einfach, diesen Moment, den koste ich aus, diese Pizza. Und
dann halte ich fest, den packe ich in meinen Traumbeutel rein und den hole ich morgen wieder raus.
Und immer, wenn ich mal traurig bin oder denke, soll ich vielleicht mit dem Leben Schluss machen, dann denke ich wieder an diese Pizza und diesen Moment und denke, ist auch nicht alles schlecht da draußen. Und es war einfach super schön. Und dann sind wir gestärkt von dieser Pizza, weil ich noch auf den Dancefloor gejumpt und haben extrem Party
Ultra
gemacht.
Abgedanced.
Abgedanced, als wäre es das letzte Mal. Und da waren ja auch meine Friends aus Ulm waren ja da und
alle
alles. Und es war einfach ein Spitzenabend. Wir waren...
Also das war richtig schön, ja.
Und an das habe ich eben heute gedacht, als ich wieder reinkam. Irgendwann habe ich mich verirrt, so wie immer. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn.
Du wolltest
zur kleinen Bühne. Ich bin dann so immer dem Schild gefolgt zur Stage und kam dann eben in diesen großen Saal, den großen Tempodromsaal, der halt komplett leer, die Stühle da so teilweise gestapelt, da stand da so ein komischer, weiß ich, so eine Ameise, so Geräte rum. Und es war einfach so traurig, dass ich dachte, hier findet gerade gar nichts statt. Hier ist einfach nur Staub und kaputt. Und noch vor einem Jahr war hier so ausverkauftes Tempodrom. Ja, da wird man ein bisschen wehmütig. Aber wir hatten, muss man sagen, wir hatten eine schöne Aufzeichnung. Sympathische Gastgeberin. Und sind natürlich auch überhaupt froh, dass wir gerade was arbeiten können. Weil uns stehen jetzt natürlich schon ein bisschen untätige Wochen stehen vor uns. Wir haben ja, eigentlich leben wir ja nur vom Live-Geschäft, ist ja so.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt kam gerade wieder eine Absage rein. Vor wenige Minuten vor dieser Podcast-Aufzeichnung haben wir eine Absage von DeVille bekommen in der Schweiz. die halt, wo wir halt eine Fernsehaufzeichnung gehabt hätten, jetzt Ende November, die abgesagt wurde, leider aus eben den aktuellen Gründen, und dass sie gesagt haben, sie können jetzt keine internationalen Gäste, Stars einreisen lassen. Nein, ist ja auch richtig, ist ja auch klar. Völlig in Ordnung. Wir holen das nach in der Schweiz. Liebe Grüße an alle, die dort ewig drauf warten, dass wir mal wieder in die Schweiz kommen. Das hat ja bisher nicht so richtig gut funktioniert in der Schweiz. Muss man ja auch mal sagen, die Schweiz hat Suchtpotenzial noch nicht mit offenen Armen empfangen. Ja. Das ist einfach so. Da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Das ist nicht, was die Schweiz will. So. Also es gibt einzelne, vielen Dank für euren Support, so. Aber das füllt halt keinen Saal. Da können wir noch nicht mitarbeiten irgendwie.
Ja, das muss man vielleicht auch ein bisschen erläutern. Wir hatten ja tatsächlich unseren allerersten Auftritt in der Schweiz, war auf dieser Messe. Wir haben in Thun auf einer Messe gespielt, wo unser Agenten Stand hatte. Und das war dann, haben wir total abgeräumt mit einem Kurzauftritt. Und daraufhin hatten wir, glaube ich, weiß nicht.
Dann Hazel Brugger moderiert. Das war ziemlich geil, da haben wir Hazel Brugger kennengelernt. Das
ist länger her. Und dann hatten wir sofort 7 oder 8 Schweiz-Bookings in der Tasche. Die sind regelrecht an den Stand gestürmt.
Die fanden es alle super, oder?
Super, oder? Ja. Ja, muss auch sagen, wir haben da so ein bisschen unsere ein bisschen zahmeren, freundlicheren Sachen gespielt, ja, und stimmt, haben musikalisch richtig geballert am fetten Flügel in diesem großen Saal. Und dann hieß es halt irgendwann, das dauert ja immer im Comedy-Bereich, das dauert dann ein Jahr, bis du dann wirklich dahin fährst. Ja, und dann haben wir halt wirklich gespielt, Olten und Appenzell und Gams und Zürich.
Ah, ganz viele komische Orte, ja.
Und es war auch nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht, was die Schweiz gemacht hat.
Die Schweizer sind halt, also in unserer Erfahrung, das Publikum ist eben sehr ruhig. Wir reden für die sehr schnell. Klar, wir sprechen jetzt auch natürlich mit unserem Hochdeutsch für die jetzt ein bisschen andere Sprache. Wir sind sehr laut, wir sind sehr dirty, das war vielen Zuschauern zu viel. Ja. Und die sahen richtig erschrocken aus teilweise, dass es schon wieder lustig war, wenn du da raushaust und mit aufgerissenen Augen dich Menschen anschauen.
Wir haben schon gehofft, dass jetzt mit dieser Deville-Sendung vielleicht so ein bisschen der neue Start kommt. Aber gut, das wurde jetzt abgesagt, ist ja auch verständlich. Dann fahren wir jetzt halt im November nicht in die Schweiz.
Dann fahren wir halt im November nirgends hin.
Nee, machen wir auch nicht.
Aber wir machen jetzt nämlich einen tollen Podcast, der hoffentlich da draußen die Leute, die uns mögen, erfreut. Und wir natürlich selber haben auch große Lust drauf, vor allem auch auf Nachrichten und Antworten und Vorschläge. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen was überlegt, muss man sagen. Wir gehen ja nicht völlig unvorbereitet rein.
Das ist
ja
nicht doof, ne?
Ja, wir haben uns richtig was vorbereitet. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu unserer ersten Rubrik.
Aha, ich bin total gespannt.
Die Droge der Woche.
Die Droge der Woche, Julia. Auf was bist du gerade drauf? Suchtpotenzial, das haben wir ja nicht ohne Grund, haben wir uns so genannt. Wir sind ja ein bisschen belastet.
Wir sind schon ein bisschen suchtgefährdet, würde ich mal sagen, jetzt so grob. Ne? Und meine Droge der Woche ist definitiv aktuell Bier. Und das ist jetzt nicht nur die Droge der Woche, das ist vielleicht auch die Droge des Jahres 2020, würde ich mal fast behaupten. Nein, ich bin ein großer Bierfan und ich muss sagen, jetzt gerade beim Lockdown, das hat mich wieder sehr runtergezogen. Und so ein kleines Bierchen, auch jetzt nach diesem Auftritt wieder, muss ich sagen, das bringt einen auch wieder ein bisschen auf Touren. In Aufstimmung, muss ich mal sagen, das ist auch eine feine Sache, egal woher. Was haben wir hier gerade? Berliner Kindl. Ich meine, das ist ein solides Bier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eins der besten Biere ist. Nö, auf jeden Fall. Da gibt es bessere, auf jeden Fall. Aber auch ein okayes Bier, würde ich jetzt so behaupten. Und das ist jetzt, na klar, der Lockdown 2, also Lockdown Light, jetzt sage ich mal, das ist natürlich jetzt das ist wieder ein gefährliches Pflaster. Und gerade hier, wo wir senden aus dem Bierzimmer, ich habe gerade bei Durst Express hier in Berlin, habe ich diverse Kästen bestellt, 4 Stück und verschiedene Sorten. Ja, das kann man doch mal ehrlich so sagen. Ich meine, das ist auch blöd, wenn das hier so leer ist, dieser große Kühlschrank. Und dann habe ich ja hier so ein Bier. Siehst du da vielleicht so ein Bierhalterungskistenhalterungsding? Habe ich ja selber gebaut.
Ja, wow.
Ja, ne? Kann man auch mal, ne? Ganz gut. Und der muss ja auch voll sein.
Du bist ja auch eine gute Handwerkerin, muss man auch mal sagen.
Handwerklich, sage ich mal, ne?
Da hast du schon Talent auch.
Ich baue
Do
hier.
Do it yourself ist dein Ding.
Das ist mein Motto.
Man muss es auch mal sagen, also ich möchte Julia auch mal loben, diesen ganzen Raum hier, das Bierzimmer hat sie selbst ausgebaut. Da war unten so ein normaler Estrich drin, schräge Lage. Da hat sie so eine komplette Bodenschicht eingebaut aus einer Holzkonstruktion, das mit einem super schönen fliesenartigen PVC belegt. Also ich sag mal, von meiner Seite her, Respekt.
Schauen wir mal, wie lange es hält.
Es hält noch. Und
aber jetzt gerade hält es noch.
Ja. Ich finde es gemütlich und Droge der Woche, alles klar. Das heißt, du wirst jetzt die Woche mit Bier noch durchziehen. So. Mal schauen, was
nächste
Woche
kommt. Ja, um so reinzukommen. Also ich muss sagen, ich habe auch bei Twitter neulich gesagt, also für mich ist jetzt gerade so ein bisschen diese Waage zu finden, aus wann gehe ich vom Kaffee zum Bier über. Also diese Zeit, dieser Zeitraum.
Welche Uhrzeit empfiehlst du?
Ja, ich habe jetzt gemerkt, für mich so 16, 17 Uhr ist schon eine gute Zeit. Man sagt ja auch kein Bier vor 4. Du siehst ja auch diese wunderschöne Uhr mit diesen ganzen Vieren da. Das ist nicht schlecht. Ich habe das erprobt. Ich habe das ausprobiert und ich muss sagen, ich gebe dem allgemeinen Konsens recht, dass es wirklich ab 4 mit dem Alkohol erst so richtig Spaß macht. Davor wird man müde und so. Also ja, und das ist ja war jetzt
wobei
so
das in diesen Zeiten eigentlich dann auch egal wäre. Also ich meine, wenn du dann halt schon müde bist, du musst ja nichts leisten.
Nee, klar, das stimmt schon. Also in Spanien ist es ja nochmal so ein bisschen anders. Mein Vater, also mein leiblicher Vater, ich habe ja mehrere, mein leiblicher Vater sagt dann halt auch, ich habe ja diverse Väter.
Ja, ja.
Also auch gut, also der Trend geht ja auch zum Zweitvater.
Ja.
Aber gut, ich mein
also ich suche an der Stelle noch jemanden,
ja?
Gerne auch
zahlungskräftig. Vielleicht auch einen Aufruf machen jetzt gerade.
Ich habe nur diesen einen Vater bisher. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, aber wenn ich jetzt von dir höre, man sollte halt einen Zweitvater haben, dann sage ich mal, why not?
Es ist keine schlechte Sache. Ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist nicht schlecht.
Also, auch so geschenkemäßig natürlich, ne?
Ja, auch so urlaubsreisenmäßig. Ich meine, ich kann jetzt auch in der Lockdown-Zeit, konnte ich jetzt diverse Orte ansteuern. Gerade Spanien war für mich jetzt auch gut, dass ich da einen zweiten Wohnsitz, also nicht wirklich einen zweiten Wohnsitz, aber dass ich da Familie habe. Und mein leiblicher Vater dort in Spanien, der sagte halt auch, ja, so ein Bierchen vor der Siesta. Julia, so ein Bierchen vor der Siesta, da kann man einfach besser schlafen. Ist auch, hat er auch recht.
Also das wäre dann so schön. 13 Uhr oder sowas, die Empfehlung aus Spanien.
Ja, genau.
Und dann ein Bier, und dann schlafen.
Ja, eins.
Und dann aber nochmal wieder zwei. Kaffee, oder?
Genau, und dann macht man eine Siesta, dann schläft man ein bisschen. Und dann wachst du auf, relativ entspannt. Und dann machst du nochmal ein bisschen, arbeitest du nochmal ein bisschen, machst ein bisschen was. Und dann kommt halt schon also das Abendbier. Mhm. Ne? Also Abendbrot, Abendbier, das ist
aber
ja
bei kommt
uns.
Aber kommt nach der Siesta nochmal Kaffee?
Auf jeden Fall, ja.
Weil Kaffee kommt dann ja auch in südlichen Ländern oft dann auch nochmal nachts, nach dem Essen.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wenn man jetzt in der deutsche Ablauf wäre morgens auf den Kaffee, dann 16 Uhr Bier. Da haben wir nur zwei Einheiten.
Kaffeekuchen gibt es natürlich auch in Deutschland, ne?
Genau, aber endet ja dann 16 Uhr, sag ich mal, und dann sind wir im Bierfenster. Das heißt, wir haben nur zwei Tageszeiten, die Kaffeezeit und die Bierzeit. Während jetzt in Spanien fängst du ja an, Kaffee, dein kleines Bier, schlafen, wieder Kaffee, arbeiten, Essen, wieder Kaffee.
Gegen 22 Uhr.
Und dann aber richtig saufen, erst sehr spät.
Sehr spät, ja.
So, das ist ein anstrengender Lifestyle, muss man sagen.
Ja, man muss die Regeln kennen. Also man muss auch wissen, wann, also da, ich kann da auch gerne, wenn da Leute zu Hause interessiert sind, so einen Ablaufplan. Also es gibt ja so Fitnesstrainer und Trainerinnen, die dir so einen Trainingsplan machen. Ich kann das auch für euch. Ich kann euch auch gerne einen Getränkeplan machen.
Mediterranen Getränkeplan.
Mediterraner Getränkeplan, finde ich, ist eine schöne Idee. Könnte man jetzt mal anbieten, dass ich sage, okay, pass auf.
Aber Julia, Einwurf meinerseits hängt natürlich ein bisschen auch am Wetter, ne? Weil diese ganze Siesta-Lifestyle und auch dieses Abends noch rausgehen, spät essen, das hat ja auch mit der Temperatur zu tun.
Du hast recht.
Weil, also ich denke, da sollten wir jetzt über den Winter, sollten wir vielleicht schon eher den deutschen Zwei-Block-Getränkeplan befolgen. Man kann ja zum Beispiel auch dann Glühwein, also für Leute.
Ja, wollte ich gerade sagen, was ist mit Glühwein? Also ich meine,
Stadtbier.
Genau, die ganzen Büroangestellten, die fangen ja dann auch schon mittags an mit Glühwein.
Ja, das stimmt und das macht mir auch manchmal Sorgen, wenn ich denke, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und da sehe ich ganz viele Leute schon mittags Glühwein trinken. Da frage ich mich, was sind das für Menschen? Sind das vielleicht Gehirnchirurgen? Ist das gut, wenn die jetzt schon trinken?
Nee, also schon BWLer, glaube ich.
Also so Büroleute, aber ich
so
meine,
Leute, die nicht so wichtig sind.
Oder ist das meine Finanzbeamtin und die lässt sich mittags voll was reinlaufen und dann schreibt die mir im Suff einen miesen Steuerbescheid, weißt du? Also da frage ich mich schon, ich zum Beispiel trinke generell nicht vorm Arbeiten.
Nee, das stimmt. Da müssen wir auch mal sagen,
dass weil ich nicht, aber einfach, ich habe schon Bock auch manchmal, aber ich merke einfach, es leidet drunter.
Und
wer
also, ja, man muss
das Wunschkonzert 1 gesehen hat, da haben, weiß, wir ja, da haben wir ja
um das den war Jugend, noch bei YouTube. Da haben wir getrunken und das war keine gute Idee.
Und da haben wir irgendwie das aus den Augen verloren. Also wir hatten eigentlich die Abmachung mit dem sympathischen Mensch im Roxy, der Michel, der da Gastrochef ist, mit dem haben wir gesagt, bring uns am Anfang für unser Trinkspiel 2-3 kleine Getränke und dann bleiben wir aber, halten uns an so einem Bier fest und spielen die Show. Und der hat einfach bei jedem, egal, das hat so ein bisschen sich verselbstständigt, hat er uns einen Schnaps gebracht. Und
wir haben es aber auch getrunken, wir haben es jetzt auch nicht verschmäht.
Aber im Affekt. Und ich dachte einfach, naja, wenn man jetzt hier mir das so bringt und dann bin ich höflich und dann
ja, man schmeckt will es nicht ja unfreundlich auch. Sein.
Aber es war verhängnisvoll. Also man kann wirklich meinen Zerfall auch beobachten und wie ich dann am Ende noch Bohemian Rhapsody spielen muss, völlig fertig. Da sagen viele Respekt.
Schaut euch an, Wunschkonzert Nummer 1, so also auf unserem Suchtpotenzial-YouTube-Channel, könnt ihr immer noch anschauen. Man erkennt den Verlauf schon stark.
Aber wir wollen ja auch abschrecken, wir wollen einem jungen Menschen zeigen, was für Auswirkungen der Alkohol hat, gerade auch auf Performance. Wenn du im professionellen Bereich unterwegs bist, solltest du das nicht machen.
Ist nicht gut, sollte man nicht machen und haben wir am Anfang ja ab und zu mal gemacht, Bierchen vorher, und das ging ganz gut. Aber irgendwann merkt man, die Performance leidet drunter und es funktioniert nicht gut. Also meine Stimme leidet extrem drunter. Ich kann dann nicht mehr gut singen und vergesse alles, was ich irgendwie mal gelernt habe. Und Ariane haut falsche Tasten und so ein Kram. Das ist keine gute Idee. Und das sollte man auch, also ich finde auch erstaunt, wie viele unserer Helden, Ariane, wie viele unserer Helden sind vollgepumpt mit Drogen und Alkohol auf die Bühne gegangen, haben relativ gut performt. Also ich meine, wir kennen manche Leute, Lemmy Kilmister, wir kennen ihn nur so. Mit einer Pulle Jack Daniels Intus.
Die Frage ist, ob er nüchtern besser performt hätte.
Genau, das frage ich mich halt. Was wäre los gewesen mit Amy Winehouse, eben Lemmy Kilmister, vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen? Wären die viel geiler gewesen, wenn sie nicht getrunken hätten? Oder?
Die hätten wahrscheinlich länger gelebt. Also bei Amy definitiv. Zum Beispiel ist es eine sichere Sache. Aber da muss man ja auch aufpassen. Es gibt natürlich, also Alkohol zum Beispiel ist, glaube ich, eine Droge, die einen eher schlechter werden lässt. Also du kriegst eher Selbstüberschätzung und denkst, du bist total witzig und bist voll peinlich. Wenn du zum Beispiel am Kiffen bist, dann wirst du halt mega lahm und
schlapp. Dauert das Konzert halt 4 Stunden.
Ja, und kicherst da blöd rum, das ist auch nicht gut. Aber es gibt natürlich sehr gefährliche Drogen wie Kokain oder Crystal Meth, die dich so fit machen.
Nein, koksende Leute sind auch scheiße auf der Bühne. Habe ich schon oft erlebt. Die überschätzen sich nämlich auch extrem selbst.
Aber es gibt dir doch diese Power, die eben so gefährlich ist, so amphetaminmäßig, dass du dich halt so, dass du dich so pimpst und so pushst und dann kannst du halt irgendwann gar nicht mehr normal performen, weil du brauchst immer diesen Kick. Das ist ja halt auch gefährlich. Deswegen würde ich halt von sowas auch immer die Finger lassen.
Weil sollte man nie machen. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin bei einem Vorsingen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte. Aber es ist vorbei. Also es ist alles schon passiert. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so im Musical-Bereich tätig. Aber ich bin bei einem Vorsingen gewesen in Leipzig. Und ich habe wirklich ja stark mit Auftrittsängsten zu kämpfen gehabt. Gerade was Castings angeht. Also Auftritte so normal nicht. Aber Castings haben mich immer extrem nervös gemacht und ich habe gemerkt, okay, mein Puls steigt, ich habe Schweißausbrüche, es war furchtbar. Und dann war ich in Leipzig bei einem Vorsingen und ein lieber Kollege hat mich dort, der das ganze Ding komponiert hat, hat mich eingeladen und ich wollte den nicht enttäuschen, ich wollte da nicht abkacken. Und ich bin da aber angekommen und in jedem Raum in diesem Theater hat irgendjemand gerade die krassesten Töne rausgehauen. Das hat mich fertig gemacht. Dann bin ich runtergegangen, bin zu einem Kiosk und habe mir so eine kleine, was war das? 03 Jägermeisterflasche oder so. Habe ich mir geholt.
Okay.
So diese kleinen, die du so im Spiel hier in der Tanke kriegst, ne? Habe ich mir geholt und eine Schachtel Kippen und dann bin ich um den Block gelaufen, habe diese Pulle leer getrunken und diese Kippen aufgeraucht und bin dann wieder rein.
Eine ganze
rein.
Schachtel.
Das ist fast, ja. Okay. Würde ich so schon sagen. Und bin dann noch zu einer Kollegin und meinte, ich habe Schnaps getrunken. Und sie meinte, ja, man riecht's. Und dann bin ich auf die, und dann war das ein großes Theater und ich bin auf die Bühne, war zum Glück weit weg von den, von den Casting Directors und von dem Autor.
Also die Schnapsfahne ist nicht bis zu
die Schnapsfahne haben die nicht mitbekommen. Ich habe mega performt. Ich habe richtig gut abgeliefert. Ich war locker, ich war gut drauf, ich war witzig und ich habe geil gesungen. Und ich habe am Ende diese fucking Hauptrolle bekommen.
Ja. Oh, liebe Kinder.
Liebe Kinder, macht das nicht. Nein, und da muss ich sagen, nach diesem Tag, das war natürlich ein Erfolgserlebnis, aber nach diesem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder vor Auftritten Alkohol zu trinken, weil das ist, das, wenn dir das das Gefühl gibt, dass du dann besser bist oder dass du nicht, dass du entspannter bist oder sowas, dann ist es einfach saugefährlich. Das ist, du rutschst da ganz schnell rein. Wenn ich jetzt weiter in dieser Musical-Branche gewesen wäre, weiter Castings und ich hätte gemerkt, ach ja, guck mal, wenn ich eine Pulle Jägermeister trinke, geht's aber ganz gut ab. Nee, und das
aber also aus pädagogischer Sicht ist es trotzdem befremdlich, weil es hat ja seinen Zweck erfüllt. Du hast total abgeräumt. Aber klar, da muss man jetzt natürlich sagen, es hat dir halt die Angst genommen. Und ich meine, genau. Du hast es ja so oder so drauf. Das heißt, du hättest immer krass abliefern können. Nur die Angst hat dich gelähmt. Und das hat dich so quasi da lockerer gemacht. Es hat ja dich nicht wirklich, also du hast ja nicht besser gesungen mit Jägermeister, sondern du hast einfach nur...
Besser singen mit Jägermeister. Hier, meine Werbe.
Nur freier.
Situation. Ja.
Ja, klar, aber es ist auf jeden Fall gefährlich. Also wir trinken nie vor der Show und nee. Das soll man auch nicht machen. Also diese Ausführung zur Droge der Woche war jetzt schon relativ ausführlich.
Ausführlich, ja.
Und
dabei haben wir noch gar nicht von deiner Droge der Woche geredet.
Ja. Ja,
also jetzt, da müssen wir ja vielleicht auch nochmal hinkommen.
Genau, ich habe es auch mehr so ein bisschen freier betrachtet. Also was hat mich jetzt die Woche richtig gekickt, worauf habe ich Bock und was hält meine Moral oben? Ich lebe eher dann, wenn ich zu Hause bin, eher abstinent und habe aber tatsächlich die Sendung, die du mir auch empfohlen hast, die Serie Crazy Ex-Girlfriend angefangen zu schauen, nachdem ich... was habe ich geschaut? Modern Family hatte ich durchgeschaut, habe ich sehr geliebt und war dann vorbei und ich war ein bisschen traurig. Crazy Ex-Girlfriend, wer das nicht kennt, es ist halt, das Lustige daran ist einfach, dass es sehr viele wirklich Musical-Momente gibt, die völlig nicht kommentiert werden, unverhofft. Das heißt, alle Darsteller, die man am Anfang so als normale Serienschauspieler kennenlernt, sind irrsinnig krasse Musical-Sänger und Sängerinnen. Jeder, also selbst die Nebenrollen, wo du es nicht erwartest. Und dann singt die Frau aber nicht nur los, da kommt dann aber auch mal ein 100-köpfiges Ballettensemble und tanzt. Da kommt es ist unglaublich gut, fette Big Band Arrangements und das wird dann einfach kurz was musicalmäßig abgehandelt und geht dann wieder in normalen, in so einen normalen Serienmodus über. Und das finde ich dermaßen erfrischend. Und es ist aber auch vom Verhältnis her, es ist nicht wie Musical, wo du wirklich sagst, Song und dann 2 Minuten Text und dann wieder Song, sondern es kommt vielleicht pro Folge nur vielleicht 2 solche Nummern vor.
Genau.
Und die kommen so überraschend und also großartig und das hat mich
so total wie Traumsequenzen im Grunde, ne?
Also ja, halt wenn es ans Eingemachte geht, ab und zu, aber wie gesagt, es wird auch nicht so durchgezogen, konsequent, dass immer, wenn was Emotionales kommt, gesungen wird, sondern einfach nur mal ab und zu. Und das muntert mich total auf und ich wünsche mir halt auch oft im Alltag mehr Musik, mehr Musical. Und denk mir einfach, klar, wenn ich so zum Bäcker gehe oder so, es ist nicht so musikalisch oft bei mir.
Ja.
Da würde ich mir schon wünschen, dass die fette Band mal einsteigt und die Bäckerin auch mal was singt. Und oder auch, ja, ich wünsche mir auch oft, dass gerade Julia mir auch mal was singt, wenn es im Alltag.
Kann ich ja machen, kein Problem.
Ja, aber du bist jetzt auch nicht immer da. Wenn ich jetzt so einen Moment habe, ich koche hier Nudeln, es ist recht langweilig, dann denke ich mir, warum nicht jetzt einen Song?
Ja, du kannst ja einfach anrufen, Ariane.
Ja, und ich das mache ich vielleicht in Zukunft.
Du kennst mich öfter. Doch, ich sing dir was. Ganz ehrlich, nachts besoffen Nudeln kochen ist ein großer Hit, den wir noch schreiben werden.
Ja, der richtig
knallt. Der Text ist schon fertig, aber wir müssen den Song noch schreiben. Aber das ist, mehr Musik
der im Alltag. Der ist ja eigentlich schon fertig.
Der ist eigentlich
schon fertig. Den haben wir improvisiert aus der realen Situation raus. Bei mir in der Küche und ich muss sagen, wir haben es ja mal, vielleicht wir uns stark verfolgt, wir haben das auf Instagram mal eine rohe Version davon, a cappella, performt bei mir in der Küche, so ungefähr um 2-3 Uhr, als wir aus dem Roxy kamen, nach unserer CD-Aufzeichnung, das weiß ich noch, und haben am nächsten Tag gesagt, puh, ja, aber da ist schon viel Schönes bei. Und wir hatten uns vorgenommen, den Song als so eine Art Minimal, Techno, so ein bisschen Dance-Nummer nochmal rauszubringen.
Es wird ein Hit.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also ich denke auch einfach, auch wenn die Leute nicht sagen, ich höre das täglich in meiner Playlist, aber es gibt halt dann diesen einen Moment, in dem du den Song halt hören wirst.
Ja, klar.
Und dann ist er da.
Und ich finde es auch gut.
Aber schreibt uns mal gerne, wer jetzt hier zuhört und eine Meinung dazu hat, ist nachts besoffen Nudeln kochen ein Thema, was man noch vertonen sollte?
Ich glaube, das ist auch regional unterschiedlich. Ich habe das nämlich mitbekommen, im norddeutschen Raum auf Dörfern ist das eher Eierbraten, Spiegelei. Habe ich mitbekommen, dass du da nachts besoffen nach Hause kommst und dann haben die wirklich da so im norddeutschen Raum haben die dann irgendwie im Kühlschrank mehrere Packungen Eier und dann braten die nachts Spiegeleier. Also da ist irgendwie so dieses Spiegelei-Ding. Was, also jetzt mal hier an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was habt ihr nachts so? Ich meine, klar, Berlin, Döner, hier hat immer alles offen. Aber was ist in anderen Städten? Was ist in Dörfern? Was holt man sich einen Karatzer von der Tankstelle?
Nee, aber ich weiß es nicht. Dir mal, Julia, Nudeln ist ja auch oft dieses, es ist das Einzige, was du noch irgendwie nachts in deiner Küche findest und wo du irgendwie Bock drauf hast und es geht schnell. Und es ist ja zum Beispiel auch vegan, es ist vegetarisch, jeder kann mitessen. Wenn du sagst, ich habe hier noch ein bisschen Pesto und Nudeln, brauchst nicht mal Pesto, einfach Nudeln, fertig. So. Und ich glaube, das ist halt das, eher dieses Zuhause-Ankommen, das sich noch machen. Döner ist ja eher so auf dem Weg. Ich meine, du brauchst ja eine Dönerbude und das ist zum Beispiel im Dorf, ist das schon mal ausgeschlossen. Also wenn du im Dorf wohnst, dann hat nachts keinen Dönerstand, da gibt es wahrscheinlich gar keinen und der hat auch nicht mehr offen. Da ist dann wieder, kommen wieder die Eier ins Spiel, wo du vielleicht auf dem Heimweg noch an einem Hühnerstall vorbeigehen kannst und sagst, ich hol mir die frisch raus. Ich weiß, wann die Hühner legen jetzt.
Oder Reste vom Vortag. Also ich meine, ihr schreibt uns da gerne mal, was sind eure nachts besoffen kochen oder irgendwie worauf habt ihr so Bock nachts oder was bereitet ihr noch zu, bereitet ihr krasse Sachen zu? Ich hatte eine Zeit lang, ich habe Salat manchmal geschnibbelt, also was? Ohne Ende. Ja, ich habe
das ist wirklich, aber unnatürlich.
Das ist wirklich unnatürlich, aber ich hatte dann manchmal so Bock auf irgendwie sowas Frisches und dann habe ich nachts noch mir einen Salat
geschnibbelt. Das ist aber auch, da möchte ich jetzt noch mal kurz warnen, das ist auch gefährlich, denn nachts betrunken, mit dann schneiden. Ja. Da sind ich als Klavierspielerin rate da komplett von ab.
Ja.
Ich muss dagegen sagen, ich habe eine Freundin, die immer sich ein Wurstbrot macht.
Ein Wurstbrot.
Und zwar Wurstbrot. Und dieses bei der so manisch, wenn die trinkt und Party macht, dann bekommt die immer so ungefähr um 1:30. Es ist eine gute Freundin, die du auch kennst, Julia, die auch schon mal dir übernachtet hat.
Ah, okay.
Mit dunklen Haaren und einem sympathischen
Wurstbrot. Ja, ich kann es auch
genau. Und die hat dann den unbändigen Drang nach einem Wurstbrot und die verlangt wirklich danach und die ist nicht zu stoppen. Die rennt in die Küche und jetzt bei mir, vegetarischer Haushalt, kein Wurstbrot möglich, dann raste ich die aus.
Gefährlich, ja.
Aber zu Hause hat sie das dann, das heißt, sie schafft es meistens immer noch gesittet irgendwie heimzukommen und da hat sie immer ihre Portion, also das ist immer möglich. Sie hat immer Wurst im Kühlschrank und so ein Brot in so einem Brottopf, also die ist ja gut ausgestattet.
Topf, ein Brottopf.
Kennst du also, so einen
manche Leute haben
Brottopf,
ja so
einen Brottopf, wo das frisch bleibt.
Sowas ja, genau, so ein auch so von Vesco oder so, diese Emaille Dinger, die man so hochpacken, aus hochschieben
Ton.
Kann.
Ne? Ich benutze gerne einen Römertopf.
Aus Ton, ja, auch gut. Oder diese Emaille-Dinger, wo man das so hochschiebt. Das gab es früher auch viel. So. Diese Brotdinger halt, wo es angeblich frisch bleibt.
Also Wurstbrot. Also wenn sie jetzt zuhört, du weißt, dass ich über dich spreche, aber du bleibst anonym.
Ja.
Und ich finde es auch okay. Wie gesagt, diese Gelüste nachts. Salat finde ich gefährlich. Da würde ich, und auch, man muss auch aufpassen, kochen. Auch ein heikles Thema.
Ja, der so heißes Herd, Nudelwasser kann auch richtig gefährlich sein.
Aber auch, dass du den Herd anlässt oder so. Also man darf auf einem bestimmten Trunkenheitslevel.
Ja, komm, Leute haben schon eine Tiefkühlpizza
dann
nachts richtig besoffen verkohlen lassen?
Das man soll eigentlich am Herd, also besser ist es, wenn man nicht alleine ist.
Ja.
Herd, der Ofen, auch rauchen nachts noch und so.
Sollte gefährlich. Man nicht tun.
Nee. Also viele Häuser abgebrannt. Deswegen vielleicht dann als Kompromiss Nudeln warm machen.
Ja, oder Reste vom Vortag finde ich ja auch immer gut.
Die man
Reste
dann auch kalt so reinschmeckt.
Ja, eine kalte, also ich bin ein großer Fan von kalter Pizza, von kalten Nudeln mit Soße oder Pesto oder so, finde ich auch super.
Hast du eine kalte Pizza zu Hause? Also ich finde...
Nee, kalte Pizza ist meistens dann eher so das, was man am Katertag danach dann reinzieht.
Sich ja, aber guck mal, bei mir ist das Ding, wenn ich finde Pizza so geil und wenn ich mir eine Pizza bestelle, da bleibt nichts übrig. Ich habe nie, Ich hab nie eine halbe Pizza. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, dann esse ich die auch auf und ich schaffe auch immer eine Pizza. Ich finde Leute auch total komisch, die sagen, ich bestelle mir eine Pizza und dann esse ich nur ein Viertel davon.
Ja, das ist komisch.
Das ist doch komisch.
Kommt auf den Teig drauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Kommt auf den Teig drauf an. Wenn das so eine American Pizza ist mit richtig viel Teig,
ja, gut,
so das macht richtig satt. Aber wenn da so eine dünne, geile, dünner Teig, bist du auch so ein dünner Teig?
Ja, dünner Teig findest
du mein Ding. Dünner Teig. Viel, also ja, und dann kann man auch eine ganze Pizza schaffen, finde ich schon. So eine Steinofenpizza, das kriegt man.
Also deswegen kalte Pizza kommt in meinem Leben höchstens, natürlich, ich weiß, was du meinst, die Partypizza.
Die Partypizza.
Wenn du eine Party machst und du bestellst halt 5 Partypizzen, weil du es voll übertrieben hast,
voll geil.
Du lässt es zurück auf der Party, gehst noch irgendwo hin und dann kommst du am nächsten Tag zum Aufräumen. Kommst in diesen, geil. Also zum Beispiel ins Theater,
habe ich oft gefeiert, wie das schmeckt.
Da ist der Karton noch, die Partypizza und dann denkst du, na gut. Und dann isst du kalte Pizza. Das habe ich auch schon erlebt. Da kann ich auch sagen, kann man machen. Aber genau, trotzdem nachts besoffen Nudeln kochen ist trotzdem wahrscheinlich der Song, der noch geschrieben werden muss, weil kalte Pizza essen gibt es, glaube ich, auch schon, ja, den Song.
Also schreibt uns mal gerne, es würde mich wirklich stark interessieren, was ihr so nachts zu euch nehmt, wenn ihr, also Pommes, Curry, keine Ahnung was, oder eben Döner oder eben Nudeln, Spiegeleier. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, Wurstbrot. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ob das auch ein regionales Ding ist. Ob das wirklich irgendwie so im Norden ist man das. Essen die in Norden...
Also ein Fischbrötchen.
Hamburg, so. Genau. Hamburg heißt es dann ja, ach, morgens nach dem Feiern dann noch auf dem Fischmarkt. Ich war noch nie morgens um 5 auf dem Fischmarkt. Ich würde das gerne mal machen. Durchfeiern, das kann man jetzt gerade nicht. Aber durchfeiern und dann morgens auf dem Fischmarkt. Du isst ja kein Fisch, aber ich liebe Fisch. Und ich könnte mir das geil vorstellen, dann so morgens um 5 besoffen auf dem Fischmarkt. Wow. Ein schönes Matjesbrötchen.
Da würde ich spätestens dann kotzen. Ja, ich Fischgeruch weiß. Würde mich echt total fertig machen.
Das finde ich so geil.
Aber auch diese, klar, bei uns im Süden ist ja die Wurstnummer, wird ja groß geschrieben. Eher also so, gibt es ja so nachts noch irgendwelche Würstchenstände oder sogar so Weißwurst irgendwo gibt es das dann noch und so. Und
also, Wurstsalat auch.
Es gab sogar in Ulm mal so ein Ding, die haben nachts irgendwie noch so Kässpätzle irgendwie ausgegeben durchs Fenster, so ein Restaurant. Das war auch sehr beliebt bei so Party-People, die dann sagen 4 Uhr und dann so Kässpätzle ist natürlich auch, man hat ja Bock auf was Zünftiges dann. Also was Warmes und was Salziges.
Das
muss was Zünftiges sein.
Ja klar, hier Brezen und so.
Aber Julia, wir haben uns an dem Thema jetzt sehr lange aufgehängt. Wir müssen weitermachen. Wir haben noch viele andere Rubriken. Und wir kommen jetzt zu einem großen Special.
Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt.
Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Rotkäppi, weil er immer ein rotes Käppi trug. Und eines Tages schickte ihn sein Vater los, er sollte dem Großvater, der krank da niederlag, Kuchen und Wein bringen. Doch der Großvater wohnte tief im Wald und so machte sich Rotkäppi auf den Weg.
Ja, lelele, ich gehe zu meinem Großvater hin, ich bringe ihm Tilidin und krass Alkohol, weil sonst kann er nicht überstehen den krassen Krisen.
Und wie Rotkäppi so durch den Wald schlenderte mit seinem Körbchen in der Hand, erblickte er plötzlich im Wald ein ungewöhnliches Tier. Eine Wölfin lauerte am Wegesrand und sie sagte:
Hallo Rotkäppi, ich warte hier schon den ganzen Zeit auf dich und ich wollte dich fragen, was machst du, wo gehst du hin? Oh, lelele, ich gehe auf meinen Weg zu meinem Großvater. Ich muss ihm bringen ein paar Sachen. Richtig gut, Wein und Tilidin und was zum Fressen für danach. So.
Die Wölfin witterte ein leckeres Essen und sie fragte Rotkäppi aus darüber, wo sich dein Großvaters Behausung befand.
Rotkäppi, wo ist dem Haus von deinem Großvater? Sag mir genau.
Ja, du musst halt gehen, da den Weg lang hier, den die Straße folgen und so. Und dann, Brudi, ich sag dir, dann siehst du ein Haus, ist auch einzige Haus hier in der Gegend, weil hier sind nicht viele Häuser. Geh einfach geradeaus.
Die Wölfin hörte aufmerksam zu und ging flugs durch den Wald. Sie lief die ganze Strecke und kam schließlich zu dem kleinen Häuschen und klopfte an die Tür. Schönen guten Tag.
Hallo, hier ist dein lieber Sohn, der Rotkäppi. Ich wollte dir was vorbeibringen.
Ja, komm rein.
Und verhängnisvollerweise öffnete der Großvater die Tür. Doch es war nicht Rotkäppi, sondern eine gefährliche Wölfin. Und was machte sie? Mit einem Haps fraß die Wölfin den Großvater auf, schluckte ihn runter und machte nun eine grausame Travestie-Scharade. Sie zog Großvaters Schlafanzug an, seine Brille und seine Schlafmütze und legte sich ins Bett des Großvaters. Nur wenige Minuten später kam Rotkäppi fröhlich am Haus des Großvaters an und klopfte an die Tür.
Hallo! Großvater, was geht? Ich wollte mir dir hier krassen Zeug bringen, von Trinken her und auch eins Brot und vielleicht ein paar Chips, so, damit du nicht in deine Krankheit so krass scheißen geht. So.
Und die Wölfin sagte mit verstellter Stimme:
Komm rein, hier Kapi, komm rein, ich bin hier in mein Bett.
Und Rotkapi öffnete die Tür, kam ins Schlafzimmer und sah dort im Bett liegen, ja, eine verkleidete Wölfin, doch er erkannte sie nicht. Er dachte, das sei sein Großvater und sagte trotzdem verwundert:
Großvater, warum hast du so große Augen?
Damit
ich dich besser sehen kann. Großvater, warum hast du so ein große Ohren? Damit ich dich besser hören kann, ist doch klar, oder? Großvater, warum hast du so große Mund? Damit ich dich besser fressen kann.
Und da sprang die Wölfin aus dem Bett, fraß Rotkapi, schluckte auch ihn herunter mit nur einem Haps und legte sich wieder wohlgenährt ins gemütliche Bettchen des Großvaters und begann zu verdauen. Und an dieser Stelle wäre die Geschichte mit einem furchtbaren Ende gesegnet gewesen, wenn da nicht eine gut ausgebildete Jägerin durch den Wald gestritten.
Was auch ein schöner Beruf ist eigentlich, muss Jägerin. Man sagen. Jägerin hier für alle jungen Frauen, werdet die vielleicht Jägerin. Noch überlegen, was soll ich nach meinem Abitur machen. Jägerin ist ein sehr schöner
Mach eine Berufsausbildung
Beruf. Da ist man Jägerin. Viel an der frischen Luft auch.
2 Jahre Berufsschule, Waffenschein und du bist Jägerin. Gut.
Ja.
So, diese Jägerin lief im Wald umher und sah das Haus des Großvaters, den sie auch privat sehr gut kannte, und sah, dass die Tür offen war. Das kam ihr komisch vor. Sie zückte ihre Flinte, trat die Tür auf wie der Terminator, ging rein und sah dort diesen gefräßige Wölfin im Bett liegen und dachte sich:
No, das ist ja ganz scheißliche Wölfin hier. Das ist ja gar nicht gut. Da muss ich mal schauen. Das kommt mir komisch vor, ehrlich gesagt. Da muss ich mal nachschauen, was da los ist.
Und sie sah, dass der Bauch der Wölfin sehr gespannt war. Und sie wusste, es ist keine Schwangerschaft. Nein, sie hatte gleich die richtige Vermutung. Diese Wölfin hat den Großvater gefressen. Und sie zückte ein Küchenmesser und schnitt im Stil des Kaiserschnittes den Bauch auf, und zum Vorschein kam nicht nur der Großvater, sondern auch Rotkapi, beide noch am Leben, beide gut drauf, sprangen aus dem Bauch raus und
Juhu, riefen, vielen Dank! Lelele, danke schön für die Hilfe.
Und die Jägerin nahm Nadel und Faden zur Hand, nähte den Bauch zu, aber hatte vorher noch einige Wackersteine hineingepackt.
Wackersteine ist auch ein Wort, was man viel zu selten benutzt an dieser Stelle, muss
und
man auch sagen.
Nun zu dritt trugen sie die Wölfin mit den Steinen im Bauch zu einem Brunnen und warfen das Tier in den Brunnenschacht hinein, wie man es grausamer nicht machen könnte, und waren das gefräßige Biest jetzt los, gingen zurück in die schöne Waldbude des Großvaters und gönnten sich nun die mitgebrachten Dinge von Rotkapi.
Und spielten noch eine Runde Kniffel.
Kniffel! Ja, und sie gönnten sich herrlich, machten eine kleine Party, und damit ist die schöne Geschichte auch schon aus.
Juhu!
Das war wunderschön. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Rubrik, die ich sehr gerne weiterführen würde, weil das einfach total Potenzial hat.
Was macht es mit dir jetzt zum Beispiel Großvater statt Großmutter? Was ändert sowas?
Ja, also es ist einfach, es ist schön zu sehen auch, dass sich ab und zu mal Männer jetzt um die Care-Arbeit kümmern, finde ich gut. Also dass die auch die Care-Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit übernehmen, finde ich zum Beispiel Punkt 1 sehr, sehr schön zu sehen in dieser Form. Und auch, ich muss auch sagen, auch dieses Jägerinnen-Metier, ich finde, das ist eine Berufsoption, die hätte ich, wenn ich das damals gewusst hätte, dass das eine Option wäre, vielleicht auch überdacht, weil man ist viel in der frischen Luft, man kann, man kann hier mit Waffen hantieren und so. Das interessiert mich schon.
Waffen auch. Sind so deine.
Ja, das finde ich auch spannend, muss ich sagen. Da muss ich sagen, also da sage ich nicht nein. Das
würdest du jetzt auch so weit gehen, dass man sagen muss, in der heutigen Zeit mit Political Correctness und allem müssen wir vielleicht solche Märchen auch umgendern, mal die Grimms Gebrüder, die Märchen nochmal neu rausbringen, auch mal mit mehr Optionen, auch an Berufen. Und finde ich auch schön, dass du gesagt hast, die Care-Arbeit, ja, dass man auch mal den Sohn für sowas losschickt, nicht immer nur die Tochter. Also ich finde es, und auch, dass man sagt, zum Beispiel so ein rotes Käppchen, das kann auch ein Mann tragen.
Das kann auch ein Mann tragen. Und ich finde auch eben bei diesen ganzen alten Märchen ist es ja oft auch zum Beispiel die böse Stiefmutter. Da bin ich auch dafür, dass es mal der böse Stiefvater ist, was auch der Realität vielleicht ein bisschen nahe kommt. Und
böse Hexe ist ja auch immer
böse
so.
Böse Hexe, böse frauenfeindlich Hexerich. Also ich meine, ja. Harry Potter war mir schon immer suspekt. Mhm. Da bin ich total dafür, dass das ein bisschen umgeschrieben wird. Und ich finde, da können wir noch dran arbeiten. Also wenn da jemand noch Ideen hat oder Vorschläge für Geschichten, die wir mal umdisponieren sollen, wo wir mal eine andere, das war jetzt ein relativ kläglicher
kläglicher also kann man. Aber ja, auch zum Beispiel bei Rapunzel sage ich auch frisurenmäßig, dass da auch für Männer auch was drin ist.
Also, ja.
Es muss nicht immer die Frau die langen Haare haben, das könnte der Rapunzel. Also wir können uns da jetzt einfach nach und nach, finde ich.
Der Hipster-Mann mit dem langen Bart zum Beispiel, der oder seinen langen Bart aus dem Turmzimmer rauswachsen lässt, damit die Frau, die Prinzessin dann daran hochklettern kann. Mhm. Um ihn zu erreichen, fände ich auch schön. Und dass er sich auch so das Nähen beibringen lässt von seinem Vater. Weil es also diese Spindel, die er dann hat, wo er sich dran sticht, dass das dann halt so die Spindel von seinem Vater und er fängt halt an zu nähen.
Auch Handarbeiten mehr für Männer sind.
Das
finde ich schön. Da können wir ein bisschen offener, also es ist, könnt ihr auch uns gerne schreiben, ob das eine Rubrik ist, die auch vielleicht im Bereich klassisches Theater, auch Oper, da gibt es viele Geschichten, die man auch mal andersrum erzählen könnte.
Musical.
Und Julia, ich möchte auch sagen, deine Stimmen, wow, was für eine Performance.
Total diese gerne.
Flexibilität. Du kannst verschiedene Akzente, dass da auch jeder so seine. Das finde ich wirklich spannend.
Da ist für also, jeden was da.
Herzlich willkommen zu Gast bei den Suchtis. Heute Katie Freudenschuss.
Also, unsere nächste Rubrik lautet eigentlich nur, dass wir einen Gast oder eine Gästin, wie man so schön sagt, hier bei uns im Podcast haben. Und die erste Podcast-Folge startet mit der wundervollen, großartigen Katie Freudenschuss. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich.
Herzlich willkommen im Bierzimmer.
Dankeschön.
In Berlin.
Ein Traum hier.
Und Katie, gleich mal vorneweg, warum bist du denn überhaupt in Berlin? Hat das einen Grund?
Ach ja, es hat natürlich einen Grund, weil ich habe mit hervorragenden Kolleginnen, zufälligerweise in deren Bierkeller ich mich gerade einfinde, heute mich betteln dürfen.
Betteln? Das sind wir.
Wir sind die Bettlerinnen.
Die Bettelstudentinnen. Genau, wir haben heute eben beim Dreisat Satire-Battle haben wir gemeinsam einen Song performt, den ihr euch anschauen könnt, anhören könnt, wie auch immer, im Dezember.
Katie, wie war es für dich?
Na, wir waren ja alle da. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit. Also wir haben ja schon auch vorher noch mal kurz ein bisschen musikalisch uns da zusammengedillert. Mhm. Und man ist ja dankbar geworden. Man ist ja einfach dankbar, Freunde und Freundinnen aus der Zunft live treffen zu dürfen. Wenn auch mit Maske und auch natürlich immer nur auf Distanz und der ganze Kram. Aber es war schön. Ich fand's schön. Ihr nicht?
Doch, total. Ich fand's auch, also es ist einfach gerade sehr, sehr beglückend, wenn man mal wieder die Möglichkeit hat, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Wir klingen auch dreistimmig gut, muss man jetzt schon mal, kleiner Spoiler, also und dass wir ja auch schon überlegt haben, dreistimmig, wir vielleicht, dass wir auch eine kleine Punkband gründen, war ja so ein Gedanke und wir hatten auch einen schönen Namen schon gefunden. Bluthose.
Ja. Mit dem Menstruationsmedley. Mhm.
Dass wir einfach da nochmal ein anderes Standbein für uns und du hattest aber auch noch so eine Idee für eine Galamucke.
Was war denn das?
Prosecco Time?
Ja.
Die Band. Prosecco Time, die Coverband mit den größten Hits der 60er, 70er, 80er und das Beste von heute.
Aber schäbig.
Aber richtig schäbig.
Wir hatten also schon richtig gute Ideen auch und wir müssen sagen, Katie, du bist uns ja eine sehr liebe Kollegin, die wir sehr gerne treffen und viele kennen dich sicherlich auch als Kabarettistin, bist ja auch in diversen Fernsehformaten präsent und auch viel unterwegs. Aber Katie, du hast ja auch vorher Musik gemacht, ich sag mal, seriös oder ganz ernsthaft. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du überhaupt zum Kabarett gekommen?
Ja, also ich würde tatsächlich auch immer noch sagen, Musik ist meine Kernkompetenz und dann irgendwann hat man dann auch noch geredet. Ne? Also man konnte ja beides immer schon.
Reden und singen?
Ja, nein. Aber irgendwann wurde das Reden wichtiger.
Auf der Bühne.
Aber genau, Reden auf Bühnen und ist, also ich habe, wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht die, du, war eine ganz witzige Geschichte, also ich habe ja schon als ganz kleines Kind.
Also doch, war, genau die wollen wir. Blockflötenkonzerte.
Ja, also ich war gegeben. Unglaublich musikalisch. Finde ich ja. Immer ganz schlimm, wenn so Leute sagen, du, das war bei mir. Also ich war so als Kind schon. Das, also,
wie war es denn bei dir so?
Ja, natürlich. Die wahnsinnige Musik. Also schon auch herausstechend. Also auch
mit, wann hast auffällig. Du mit Klavier angefangen?
So, und jetzt kommt erstmal der erste Kracher. Ich habe ja überhaupt kein Klavier richtig gelernt. Ich habe Heimorgel gelernt, weil mein Bruder hat Heimorgel gespielt. Das heißt, die Melanie Deluxe war im Haus.
In welchem Alter hast du angefangen mit der Heimorgel?
8.
Okay.
Genau, mit 8.
So mit so einer Begleitautomatik, so eine richtige genau. Maschine.
Ja, in der Musikschule möglich. Und da waren dann immer so 6 oder 8 SchülerInnen. Und Frau Möglich, und dann haben wir so aus
Frau
der
Möglich Orgel... Frau Möglich macht möglich.
Frau Möglich, und die hat immer geil. Ganz laut auch gesungen, und dann wurde man immer so abwechselnd laut gestellt und hat dann so aus dieser Orgelschule...
Also Gruppenunterricht.
Gruppenunterricht, und dann musste man aber auch einzeln...
Geil, stell ich mir richtig also schlimm vor, ehrlich gesagt.
Heimorgeln.
Ja. Nee, aber alle mit Kopfhörer, und dann wurde man halt okay. Laut gestellt und musste halt vorspielen, und da waren so Sachen wie du liegst mir im Herzen, also es waren eher so...
Wunderschöne Songs.
Traditionelle deutsche Volkslieder.
Das heißt, du kannst später auch in der Reha-Klinik dann auftreten.
Ich hab,
nochmal.
Ja, ich habe eine große Hoffnung, dass da ja. Nochmal was kommt.
So, ich sag mal, so im norddeutschen Bereich, auch an der Ostsee zum Beispiel, in diesen ganzen in diesen Kurbädern,
ja.
In an der Ostsee, da kannst du dann später richtig in der Kurmuschel, genau, da kannst
Kurmuschel,
du richtig abrocken
wir.
Mit den ganzen und Rändern.
An der Heimorgel, ganz kurz, hat sich nicht gehalten jetzt, aber du bist ja dann auf die 88 Tasten rüber.
Genau, ich bin rüber auf die 88 Tasten, einfach weil irgendwann, es gab tatsächlich diesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, es gab dieses, was man lernt als Musik, und es gab die echte geile Musik, weißt du, die man so im Radio gehört hat, und wenn man dann zum ersten Mal rausgefunden hat, ach geil, das ist das Gleiche, man kann auch die Sachen auf einer Orgel spielen, und bei mir war das The Final Countdown von Europe. War einfach ein bärenstarker Song für mich.
Bärenstarker, ein Tippetoppi-Song. Ja,
das
ist richtig kesse Nummer.
Und den dann auch mit so einer Rhythmus-Begleitautomatik. Ist eine flotte Angelegenheit.
Das würde ich so gern von dir hören.
Eigentlich wäre es schön, wenn Melanie jetzt hier wäre. Und kurzer Nerdwitz, nur für Musik interessierte Musiker. Also das Geile ist, ich weiß nicht, hast du auch mal Orgel gespielt?
Erst, ich bin
also,
sehr spät
erst zur Orgel. Du spielst ja geil Orgel, auch so Hemden und so, aber so. Und das Geile ist, es gibt ja diese ganzen Rhythmen, also Bossa Nova und so. Und dann kannst du also mit so einem Regler, kannst du das schneller machen alles. Und dann gab es eine Taste, die feiere ich immer noch total hart, die heißt Fill In.
Ja,
so.
Ja,
das
ja.
Heißt, du hast deinen Rhythmus. Und dann drückst du die Taste.
Oh, geil.
Dann geht's weiter. Ja, pass auf, das Fill-In ist aber immer gleich. Also auch wenn du Walzer hattest, hattest du büftete, 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 büftete,
also nur ein Fill-In für alles. Okay.
Für alles.
Geil.
Wow.
Ja. Das ist auch unbegrenzte Möglichkeiten.
Ja.
Also
und das ist eigentlich, wie ich selber gerade merke, die perfekte Antwort auf die Frage, wie bist du zum Kabarett gekommen?
Durch dieses
Film?
Nein, überhaupt nicht.
Es war ein Fill-Out.
Es war der Final Countdown.
Völlig andere Dinge erzählt. Also ich habe, ich war ein musikalisches Kind und ich habe Orgel gelernt und dann irgendwann Klavier mir selber beigebracht. Und dann bin ich so in so Bands reingeschlittert. Also meine erste Band Insert Coin möchte ich also auch nochmal lobend erwähnen.
Geiler.
Wir hatten den ersten Gig, da war ich 12, wir hatten 2 Songs. Also war halt nicht so lang der Gig, aber war halt schon cool.
Eher so die Vorband.
Ja.
Eher so der Warm-up.
Wo kann man, wenn man im Hessischen lebt oder wo du herkommst,
ja.
Mit 2 Songs,
also ich lebe
ja
jetzt in Hamburg seit 99, aber
genau. Aber ich frage mich, welchen Gig spielt man dann mit 12, mit 2 Songs? Was ist das für eine Veranstaltung gewesen?
Das war tatsächlich irgend so ein Kultur-Musikschule, macht Dinge, und dann durften wir da auch spielen.
Und da hast du Blut geleckt dann, oder? Das
ja,
war dann, war das Stage-Diving und so schon? Und, oder
ja,
mehr so Oma mit
Kuchen? Man hat noch nicht so gedived so richtig, aber es war schon irgendwie so, oh mein Gott. okay. Watching, I'm there.
Und dann bist du ja relativ schnell, bist du ja dann in so größere Fische, sage ich jetzt mal, gekommen. Und das finde ich total faszinierend, wie dieser Sprung
von der Heimorgel,
also von der Heimorgel zu Tic-Tac-Toe beispielsweise. Ja. Große Heldinnen,
da war ich dann schon
13. Unsererseits.
Nein, also tatsächlich, also um es kurz zu machen, immer Musik gemacht, laber, irgendwann Abi gemacht, nach Hamburg gegangen und dann so halt Musikerin gewesen in verschiedenen Bands und auch so Studio und Werbung und so. Und irgendwann bin ich tatsächlich bei der Reunion von Tic-Tac-Toe, also bei dieser ersten, wann waren die denn? Das war so Mitte 90er, ne? als sie berühmt waren. Und dann gab es 2006 oder so eine Reunion und da wurde eine Band gecastet. Und da bin ich dann Keyboarderin gewesen bei Tic-Tac-Toe.
Oh mein Gott, ein großer Lebenstraum auch.
Ja. Richtig schische.
Ja.
Das heißt, genau. Könntest du jetzt auch noch sofort, ich finde dich scheiße, könntest du das jetzt ballern? Hast du das noch drauf?
Spielen, ja.
Ja,
ich befürchte fast. Ja, das ist
geil.
Das
vielleicht sogar
da war Ariane ja super erschrocken, als wir ein Wundkonzert hatten. Und es wurde sich von Tic-Tac-Toe was gewünscht. Und ich konnte es noch komplett auswendig. Da war Ariane ein bisschen schockiert, dass ich noch alle Tic-Tac-Toe-Songs komplett auswendig
aber
kann.
Aber ich wette, du wusstest es auch nicht.
Ja, aber nee, weil das war so in
die
meinem
da.
Hintergehirn, genau, irgendwo sitzen, da hinten, da saß das noch. Und dann wusste ich halt noch so, leck mich am ABC und ich finde dich scheiße und Mr. Wichtig und so. Es ist alles noch in meinem Gehirn drin und ich kann das abrufen, wenn ich will.
Ja.
Das ist eigentlich erschreckend.
Ja, weil manchmal denkt man ja auch, es ist so auch schade. Also ich kann auch Kartoffeln mal anders, diese Werbung. Ist das auch so, du kannst uns kochen, du kannst uns stampfen, du kannst uns rösten und du kannst uns...
Ja,
und so.
Das bleibt
und das im sind Gehirn. Sachen, wo man einfach denkt, das wäre ja auch, man hätte ja auch jetzt mal Gravitation oder so.
Ja, es gibt so viele Sachen, aber die wir uns blockiert haben mit beschissenen Songs. Also ich meine, mit Zott, Sahne, Joghurt, Sahne, deftig und frisch und dann hinein ins Weekend Feeling oder Feierabend, wie das duftet. Heftig, deftig, würzig, gut.
Hab ich
Pommersche,
gesungen?
Hast
Entschuldigung,
du gesungen?
Ich habe Feierabend, wie das duftet. Wenn die Magd reingelaufen kommt, das bin ich.
Das bist du.
Ich sage es ungern, aber ja.
Also und wo wir gerade bei Werbesongs sind, auch Maika war auch dein...
Leider nicht mein Song. Also es
nicht
gab,
dein Song, aber du hast da auch...
ich habe auch eine Version von Maika, da gab es ja auch unzählige. Das Originalding war ja immer dieser Mann. Und dieses quäkige Kind ist die Version, die alle am meisten im Ohr haben. Aber es gab, das wird ja dann alles immer noch mal neu aufgelegt und so. Und eine Maika-Version... da war ich auch.
Ja, ist doch geil. Also ich meine, was...
Also das...
Da sind Songs,
die... Lustchenmäßig
ganz ehrlich, da ist hier The Winner Takes It All oder so Hits der Weltgeschichte sind doch nichts gegen den Maika-Song.
Ja,
das ist doch...
Noch eine Frage, die sich aufdrängt. Tic-Tac-Toe, du warst in der Band, du warst Keyboarderin, du warst auf Tour. Welche ist am nettesten? Jazzy?
Jazzy
oder
Ricky?
Kann man ja jetzt so...
Ja, du kannst ja nur positiv formulieren. Du kannst sagen, gesagt, welche fandest du am sympathischsten? Oder mit welcher hast du dich ein bisschen...
Lee.
Mit Lee hast du ein bisschen gefriendet so.
Ja.
Ja, cool. Aber die traurige Geschichte, hat sich ja schnell wieder aufgelöst. Ne? Also es ist ja kein Riesentour geworden, jahrelang, sondern es waren nur einzelne...
Es waren so einzelne Dinger und dann war alles schon wieder weg. Und es war auch gar nicht mal so richtig gut verkauft und so.
Okay.
Und... das war schon spektakulär, dass der das damals gemacht hat, das geschafft hat, die wieder irgendwie zusammen
zu bringen. Ja, wer war es? Jetzt sag's.
Es war Kalle Schwensen.
Der gute Kalle. Der Kalle war es.
Wir sagen nicht, wie er
damals
noch
hieß,
aber
Kalle
Schwensen.
Kalle hat es geschafft,
die Kalle.
Das ist doch der Kalle.
Ja, hat einfach, und das war auch das bizarrste Casting, was ich jemals... mitgemacht habe, weil es war nämlich so, es wurden dann ganz viele Musiker in Hamburg, wir wurden dann in so eine Disco, die so halb Disco, halb Puff, also so hinbestellt und dann wurde
jetzt
irgendwie eine Anlage,
pass auf,
es wurde eine Anlage aufgebaut und dann so, und also Instrumente jetzt erstmal nicht von allen, weil es waren ja 5 Bassisten, 8 Keyboarder, also wurde so ein Setup hingestellt und dann kam Kalle Schwensen und hat einfach gesagt, so, herzlich willkommen hier, der spricht so ähnlich, so ungefähr so in der Art. Ja, hier so die Tic-Tac-Toe-Band und jetzt hier mal die ersten mal hin, da. Und dann ist man halt da so hingeschlunzt als Instrument. So, ich mache jetzt die Platte an, die neue CD der Gruppe Tic-Tac-Toe. Und dann hat er halt einfach diese Platte angemacht und hat die dann so langsam ausgefadet. Und, ihr müsst und dann sollte spielen. Man so weiterspielen.
Ohne den Song also ein bisschen wie ja, ja, die Reise nach Jerusalem.
Ja, genau.
Die Reise so, nach Jerusalem nur
so,
mit Musik.
Langsam wurde so ein alle haben einfach so abgejammt und so. Und es war so, und man hatte auch so ein bisschen Glück natürlich, also oder es war ein bisschen Glück, in welcher Gruppe du da irgendwie gelandet warst. Aber es war natürlich, vor allem es ist ja auch nicht so wie ein Song, so ein einfacher komponierter Song mit drei Akkorden, sondern da war halt dann einfach lauter Sample. Und dann stehst du da halt mit deinem Klavier und denkst so, ja, ich spiel mal dazu. Also so, das war ein sehr absurdes Casting.
Aber ein Stück Zeitgeschichte möchte man ja auch
ein meinen. Stück Zeitgeschichte. Aber das war dann quasi 2006, also das glaube, war dann noch ja, so Pop-Bereich. Und dann hast du ja auch viel Impro gemacht, schon parallel, oder?
Genau, also mache ich, versuche ich auch immer noch, also Improvisationstheater, was ja auch in meinem Solo-Auftritten einen großen Anteil hat, aber auch im Ensemble einfach, da bin ich auch so, ja genau, so Anfang 2000 zum ersten Mal so reingestolpert und das ist irgendwie auch für mich immer noch eigentlich fast das Geilste, wenn man dann auch mit geilen Schauspielern jetzt nicht nur so kurze, lustige Spiele, sondern so über 2 Stunden so einen ganzen Abend improvisiert, wo man dann so auf der Bühne einen Score entwickelt und für einzelne Figuren, Themen, also so richtig filmmusikalisch.
Ja, ist geil.
Mach du ich hast es ja auch gemacht.
Oder,
oder machst du es noch? Ich weiß es nicht.
Aktuell nicht mehr, aber ich habe lange im Harlekin-Theater in Tübingen mitgespielt und bin auch großer Fan von Impro-Shows, aber auf einem gewissen Niveau. Ich finde auch, da gibt es wirklich erst ab einem gewissen Level fängt es an, auch für einen Zuschauer schön zu sein.
Ja, da ist auch
das viel wurde ja bei uns an der,
im Fremdscham-Bereich kann man da auch ganz ja, viel machen, wo man denkt.
Das wurde bei uns bei der Aufnahmeprüfung schon verlangt, im Grunde als Voraussetzung, dass man direkt improvisieren kann. Also das war stand auch in keiner Ausschreibung oder sowas, dass man irgendwie improvisieren muss, aber es wurde bei der Aufnahmeprüfung direkt verlangt. Das fand ich auch krass, haben auch, glaube ich, nicht viele hingekriegt, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist nichts, was man von heute auf morgen kann.
Ja.
Und das ist schon ein Training. Also viele Menschen denken sich ja so, Impro, ja, das kann ich mal so hinhauen. Aber das ist ja schon einfach ein Handwerk, das muss man ja schon lernen. Und da braucht man schon auch Zeit für, um das wirklich drauf zu kriegen.
Ja,
also und auch Training einfach.
Genau,
Training,
und auch genau. Die Leute, mit denen du das machst. Oder, was ich aber auch geil finde, ich habe auch ein paar internationale Festivals als Impro-Künstlerin spielen dürfen, wo du halt mit Leuten, die aber auch alle wissen, sozusagen, wie das Handwerk geht, wo du dann mit Leuten auch in 5 anderen Sprachen, einfach weil du weißt, so und so machen wir das, dann total geile Shows irgendwie spielen kannst. Und ich versuche immer noch, weil ihr seid ja zu zweit, so mit meinem, was ich jetzt hauptsächlich tue, so Corona uns lässt, bin ich halt immer alleine auf der Bühne und mir fehlt das total. Deswegen war das auch heute so schön, mit euch diesen Song gemeinsam zu machen, weil es einfach, je mehr geile Leute, desto schöner. Also ich mache auch gerne alleine, aber ich finde es immer schön, so sich gegenseitig zu inspirieren.
Du bist ja dann auch zum Kabarett oder ja Kabarett, Musikkabarett gekommen über Andrea Bongers, ist das richtig? Oder war das eigentlich nur so eine Zwischenstation?
Nee, also man kann tatsächlich sagen, dass ich über diese Impro-Theater-Sachen dann schon mal so Theaterluft, die ja anders als diese Club-Luft, also ich habe ja auch mit Dirk Darmstädter, Jeremy Days und so und Behrend von Paula, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Behrend hat auch ein Solo-Projekt gehabt, Veranda Music und so, also ich war dann immer eher so in den coolen Clubs, so musikmäßig und so und dann über Impro-Theater kam so diese Theaterschiene und dann habe ich eben irgendwann Andrea Bongers kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr lange als Kabarettistin, Puppenspielerin irgendwie unterwegs war und die hat mich erstmal nur gefragt, weil sie wusste, dass ich auch für andere schreibe, ob ich für sie mit ihr schreiben würde. Und dann bin ich über diese Tätigkeit dann ihre Pianistin geworden, die aber auch was sagen durfte.
So, ja.
Nee, für das eine Programm. Wir haben ein Programm gemacht und da habe ich dann gespielt und aber auch natürlich dann, wenn man auch singen kann, 2 Stimmen gesungen und dann gab es auch so kleine Dialoge. Aber es war jetzt kein Duo, so wie ihr seid, sondern es war schon ihr Ding und du ich hatte immer so meine kleinen Mini-Sidekicky. Moments.
Und hatte ich das dann dazu bewegt zu sagen, hey, was ich hier jetzt irgendwie so im Background mache, das kann ich eigentlich auch alleine? War das so ein bisschen die Zündung, die da losging? Oder gab es da noch einen anderen Moment, der dich dazu bewegt hat, dann zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach mal alleine als Katie?
Also es gab parallel dazu oder zur gleichen Zeit, ich habe ja immer auch schon Songs für mich geschrieben. So. Und die meisten waren nicht so lustig, die meisten waren einfach so Singer-Songwriteriges, deutsches Zeug. Und dann habe ich aber gedacht, oh, wie geil, in so einem Rahmen kannst du ja einfach richtig auch, also ne, ich hatte vorher schon bei so Singer-Songwriter-Festivals gemerkt, dass ich bei der Anmoderation die Leute irgendwie lachen und sowas, obwohl das ja eigentlich gar nicht, man hat ja eigentlich nur was gesagt, damit man dann das Lied spielen kann. Und diese ganze Theaterwelt, ob es nun Impro oder eben auch bei Andrea, war dann so, ach geil, da kriegst du ja auch den Moment, da gehört das dazu. Also dann, dass man dann so merkt, so Popstar werde ich vermutlich eh nicht mehr. Und mir hat das Geschichten erzählen oder überhaupt reden, Dinge sagen, eigentlich auch immer schon ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass das eher mein Format ist.
Ja. 20 hacken wir jetzt schon komplett ab, ja? Da bleiben wir jetzt dabei. Aber auf was freust du dich? Oder wo sagst du, da schöpfe ich Energie draus, da werde ich jetzt, 21 werde ich Folgendes machen auf der Bühne. Irgendwas Geiles, irgendwas Positives.
Also ich finde erstmal positiv, auf einer Bühne zu stehen. Man schraubt ja seine Zähne runter. Also
die Ansprüche sind sehr
ohne Maske vor einem Publikum, was keine Maske hat, wo einfach richtig viele Leute, es ist so die wahnsinnig langweilige, aber leider ja auch wahre Antwort, oder? Wir wollen alle wieder
einfach einen vollen Saal.
Einen vollen Saal mit Menschen, die einfach da hinkommen können und das wollen und das dürfen und dass das auch einfach geht, weil man auch weiß, das ist jetzt alles safe und war alles.
Das ist einfach vorbei.
Ja, genau, das ist einfach weiß.
Julia, da muss ich jetzt schon sagen, wir wollen jetzt am Ende des Podcasts, unseres ersten Podcasts, also es ist ja auch wirklich ein historischer Tag.
Ist ein historischer Tag, muss man schon mal sagen. Das ist
einem ja gar nicht so bewusst. Bestimmt 4 bis 5 Leute werden das hören.
Sicher.
Und die werden dann sagen, ich war damals schon dabei, als die noch Indie waren, als der Podcast noch von wenigen Leuten gehört wurde, während wahrscheinlich in Jahren, ich will jetzt nicht so hochhängen, aber das könnte natürlich schon ganz vorne mitspielen.
Also, ganz vorne.
Dass wir im Game richtig dabei sind und Kleinkunstpreise, wir haben sie alle. Wo sind unsere Podcastpreise? Die können wir noch erreichen.
Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir irgendwann beim Deutschen Comedypreis dann die Kategorie bester weiblicher, das wurde ja jetzt aufgeteilt in männlich und weiblich, bester weiblicher Podcast gewinnen und dann so einen großen Preis kriegen dafür, dass wir reden, obwohl wir eigentlich ja viel besser musizieren können
als reden. Das heißt, es würde uns wegbringen von der Musik. Nee, ich muss sagen, uns kann nichts von der Musik wegbringen.
Nee.
Wir performen auch gerne und da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Thema. Der Lockdown, wir können nicht auftreten, das ist wirklich schlimm für uns, nicht nur finanziell, aber wir haben ja schon im Lockdown 1 ein neues Format erfunden, das Wunschkonzert, was ja sehr gut angenommen wurde und viele Menschen haben sich daran erfreut und jetzt ist die Zeit wieder reif. Wir werden ein neues Wunschkonzert machen. Das bedeutet für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, vielleicht schon mal auch so einen Song in der Hinterhand habt, wo ihr sagt, den möchte ich gerne mal von Suchtpotenzial hören, schickt uns schon Vorschläge. Wir werden auch noch einen Aufruf starten. Wir werden wieder uns wirklich jedes Genre, da trauen wir uns ran, ob Orchester, Metal, wir sind da knallhart. Wir probieren das.
Klassische Musik ist auch noch viel zu kurz gekommen bisher, ja, muss ich sagen.
Also schlagt uns gerne Lieder vor, die ihr gerne hören möchtet von uns. Wir werden das natürlich wieder streamen und mit euch zusammen dann praktizieren. Und tatsächlich müssen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen durchhangeln. Leben wir dann wieder von PayPal-Spenden. Wir haben da wirklich schon viel bekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und wollen das auch natürlich sagen, wer Lust hat, uns zu supporten, auch den Podcast vielleicht gerne länger hört und uns da irgendwie mal was Kleines rüberschieben will. Suchtpotenzial mit z.music@gmail.com. Das ist unsere Adresse. Da könnt ihr uns auch eine E-Mail hinschicken oder eben PayPal. Gerne was rüberschieben per PayPal. Und ja, ich würde sagen, Julia, am Ende jetzt dieses unseres ersten
öffentlichen Gesprächs.
Ja, wir sollten die Leute doch noch ein bisschen positiv daraus schicken. Also wir machen ein Wunschkonzert, aber gibt's denn, auf was freust du dich noch? Was kommt da?
Also einiges, also ich meine, gut, im Dezember hätten wir eigentlich einige Termine gehabt, ob die jetzt so stattfinden können, ist natürlich die Frage. Unser legendäres Silvesterkonzert in Ulm im Roxy wurde ja auch schon abgesagt, leider. Da ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir da beispielsweise Silvester? Ich weiß es nicht. Gibt es ein Weihnachtsspecial, ein Silvester-Special? Wird es im nächsten Jahr weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich, ehrlich gesagt, auf neue Songs. Ich freue mich auch, wir haben da ein paar Sachen in petto. Dieser alte Gag, über den wir uns immer aufregen bei anderen Künstlern und Kolleginnen und Kollegen, dieses, wir haben da was in der Pipeline. Wir dürfen aber noch nicht drüber reden. Also das ist natürlich richtig kacke. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, wir haben schon viele Ideen und wir versuchen, die auch umzusetzen. Und da freue ich mich drauf, weil da sind wirklich viele Sachen dabei, wo ich echt Bock drauf habe. Und ich glaube, das wird sehr schön.
Aber wir können ja auch ganz offen sprechen. Wir planen, eine neue Single rauszubringen. Da sind wir schon am Arbeiten. Das wird hoffentlich jetzt auch, dadurch, dass wir mehr Zeit haben, beschleunigt.
Da brauchen wir auch eure Mithilfe, das können wir auch schon mal sagen.
Für das Video. Also wir planen einen Dance-Track, müssen wir sagen. Wir haben noch nie eine richtige Dance-Nummer gemacht, weil wir das natürlich live immer nicht so gut performen können. Aber wir wollen jetzt mal studiomäßig was ein bisschen Disco-mäßiges an den Start bringen. Ja. Da könnte bald was kommen. Und ich kann es ja auch schon sagen, wir haben ja auch noch ein Projekt in der Pipe hier, Toni Tortellini, die Sitcom.
Stimmt.
Das ist tatsächlich auch in der Schnapslaune geborene Idee. Aber da planen wir tatsächlich eine Live-Sitcom aufzuzeichnen. Erst allerdings im Februar, aber da geht demnächst ein Crowdfunding an den Start. Und ich muss ja sagen, Julia Gammes-Martin wird eine weibliche Hauptrolle übernehmen. Mhm. Hat sie zugesagt, sie hat es unterschrieben. Uli Böttcher, hast du unterschrieben, das warst
da
du.
Da war ich doch wieder betrunken.
Wir haben Patricia Moresco wird dabei sein, Roland Beisch, da Brian und Uli, also es kommt aus dieser Beinfurt-Connection und sogar Özcan und Heinrich der Kure, also wir werden es auch noch verlinken, da wird bald ein Crowdfunding an den Start gehen, damit wir das umsetzen können. Und das ist natürlich auch ein schönes Projekt, wo ich mich auch total drauf freue.
Ich freue mich da ja in dem Fall vor allem drauf, auch wenn es im Februar ist, aber ich möchte gerne wieder im Van übernachten. Das ist ja mein Highlight im Februar dann, wenn wir diese Aufzeichnungen machen. Der Uli, dem sozusagen das Hoftheater Beinfurt mitgehört, der ist ein großer Tüftler, wenn man das so sagen kann. Und der hat
und Holzhacker auch.
Holzhacker, ein sehr erfolgreicher Holzhacker. Und der hat ein, zwei bis drei Vans bzw. Wohnmobile um- und ausgebaut. Und ich durfte die letzten Male, wenn wir dort Shows gespielt haben, Ariane ist ja immer noch nach Ulm zurückgefahren, aber ich habe dann da immer gerne in diesen umgebauten Transportern und Wohnmobilen übernachtet. Und da muss ich sagen, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist schon ziemlich geil.
Ja, da muss man schon sagen, das ist ein sehr spezielles Pflaster. Also Beinfurt, das liegt in der Nähe von Ravensburg im Oberschwäbischen. Und da gibt es eben so ein paar echte Freaks, die aus einer alten Scheune wirklich ein amtliches Theater gebaut haben, wo wir schon öfter gespielt haben. Und die stellen Zeug auf die Beine. Die haben da eine eigene kleine Messe etabliert. Die haben da einen Biergarten. Und es war auch unser erstes Konzert vor Publikum nach dem Lockdown in Beinfurt. Da ist es auch landschaftlich so schön. Da guckt ein Pferd dir zum Fenster rein. Da sind Hühner im Backstage. Und die Leute da, die sind einfach solche, die sind do-it-yourself, das meinen die schon ernst. Also die bauen einfach alles sich selber. Der Uli hat schon mal aus einem Pickup einen Pool gebaut? Doch, so war das. Die nebenan wohnt noch ein Zauberer, der baut aus Schrott irgendwelche Zaubertricks. Das ist einfach crazy und total gut. Und da wollen wir eben...
Ein sehr kreativer Ort, ein wunderschöner kreativer Ort.
Und falls auch alles schief geht und dann leben wir da, haben wir halt auch schon beschlossen. Also Julia in diesem Van, ich in dem Wohnmobil, der Uli weiß Bescheid. Es ist die heile Welt und da wollen wir eben jetzt eine coole Serie an den Start bringen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin sehr gespannt, ob sich genug Leute finden, die das supporten. Hey, die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen denke ich mir, wir haben einige schöne Projekte. Und werden irgendwie hoffentlich gut durch den Lockdown kommen, wie ihr alle auch da draußen.
Genau.
Der November wird sicherlich ein bisschen schwermütig werden, aber wir versuchen jetzt euch mit Podcasts, mit Streamkonzerten ein bisschen zu versorgen.
Bei Laune zu halten. Die
Stimmung hochzuhalten, unsere eigenen natürlich auch und versuchen natürlich auch auf dem Weg ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Also Feedback jeder Art und Bewertungen und so ist uns oder empfiehlt uns, wenn ihr es mögt. Das ist uns alles sehr, sehr recht. Wir freuen uns da über jedes Feedback.
Genau. Also hört nochmal von Anfang bis Ende diesen Podcast durch und schreibt uns zu den jeweiligen Themen hier. Ihr wisst schon, was esst ihr nachts und was wollt ihr für Rubriken von uns noch hören und so weiter und so fort. Was für Geschichten sollen wir noch erzählen? Ja, was interessiert, Fragen, die euch brennend interessieren.
Wir hauen alles raus.
Private Sachen, wir sind hier knallhart, also wir hauen raus. Das machen wir jetzt einmal die Woche Und wir freuen uns auf eure Reaktion und wir freuen uns, euch vor allem natürlich auch live bei Kuba zu sehen, weil das ist ja eigentlich das Schönste und das was uns am meisten Spaß macht.
Genau, dann macht's gut, ihr Lieben. Schöne Grüße aus dem Bierzimmer in Berlin. Tschüss.